Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Heute geht es um ein besonders spannendes und wichtiges Thema: die sogenannten Jedermannsrechte. Diese Rechte sind kein Privileg für Polizisten, sondern sie gelten für jede Person, also auch für dich. Im Alltag von Sicherheitskräften, aber auch als ganz normale Bürgerin oder Bürger, kann es Situationen geben, in denen du eingreifen darfst oder sogar musst. Doch Achtung! Auch wenn dir das Gesetz in bestimmten Momenten erlaubt zu handeln, musst du genau wissen, wann, wie und wie lange. Sonst kann aus guter Absicht schnell ein rechtliches Problem werden. Deshalb klären wir heute ganz genau: Was bedeutet § 127 Absatz 1 der Strafprozessordnung? Und wann darfst du eine Person vorläufig festnehmen? Wir gehen Schritt für Schritt alle Voraussetzungen durch und erklären dir ganz verständlich, worauf du achten musst. Und wie immer, erst hörst du den Text ganz in Ruhe, dann wiederholen wir alles mit Pausen zum Mitsprechen. Am Ende gibt's Fragen zur Wiederholung und eine kompakte Zusammenfassung. Also, los geht's mit der Folge über die Jedermannsrechte. Jetzt geht es um die sogenannten Jedermannsrechte. Genauer gesagt, um die vorläufige Festnahme nach § 127 Absatz 1 der Strafprozessordnung. Das bedeutet, jede Person, also nicht nur Polizisten, darf jemanden festhalten, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Hören wir uns an, wann das erlaubt ist und was du dabei unbedingt beachten musst. Erstens, es muss eine schuldhafte Handlung vorliegen, also ein konkreter Verdacht auf eine Straftat. Zweitens, die Person muss entweder auf frischer Tat ertappt worden sein oder direkt nach der Tat verfolgt werden. Drittens, die Identität der Person ist nicht sofort feststellbar. Viertens, die Person ist verdächtig, fliehen zu wollen. Fünftens, es ist keine Polizei oder andere Behörde vor Ort, also keine obrigkeitliche Hilfe in unmittelbarer Nähe. Und jetzt ganz wichtig, die Dauer der Festnahme muss verhältnismäßig sein. Das bedeutet, die Festnahme ist eine kurzfristige Freiheitsentziehung und sie darf nur so lange dauern, wie es unbedingt notwendig ist. Sobald der Zweck der Festnahme erfüllt ist, zum Beispiel, wenn die Polizei eintrifft, muss die Person sofort übergeben werden. Das waren die Grundregeln der Jedermannsrechte nach § 127 Absatz 1 der Strafprozessordnung. Jetzt weißt du, wann du rechtlich handeln darfst und wo die Grenzen liegen. Wiederholungsfragen, Jedermannsrechte, vorläufige Festnahme. Jetzt bist du dran. Ich stelle dir ein paar Fragen, nach jeder Frage gibt's eine Denkpause, danach hörst du die richtige Antwort. Los geht's! Frage 1. Wann darf eine Privatperson überhaupt eine andere Person festnehmen? Antwort: Wenn eine schuldhafte Handlung vorliegt und die Person auf frischer Tat ertappt oder direkt verfolgt wird. Frage 2. Was muss zusätzlich gegeben sein, damit die Festnahme rechtmäßig ist? Antwort: Erstens, die Identität der Person darf nicht sofort feststellbar sein. Zweitens, die Person ist der Flucht verdächtig und drittens, es ist keine Polizei in der Nähe. Frage 3. Wie lange darf man eine Person festhalten? Antwort: Erstens, nur so lange, wie es notwendig ist. Zweitens, die Festnahme ist nur kurzfristig erlaubt. Drittens, sobald die Polizei da ist. Viertens, muss die Person übergeben werden. Zusammenfassung: Die vorläufige Festnahme nach § 127 Absatz 1 Strafprozessordnung ist ein Recht für alle, aber nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Wichtig ist, eine Straftat muss vorliegen Die Person muss ertappt oder verfolgt werden und es darf keine Polizei vor Ort sein. Sobald der Zweck erfüllt ist, muss die festgehaltene Person freigegeben oder an die Polizei übergeben werden. Du hast die wichtigsten Punkte jetzt klar im Kopf. Weiter so. Im ersten Teil haben wir uns mit der vorläufigen Festnahme befasst. Jetzt schauen wir auf ein weiteres wichtiges Thema: Notwehr und Nothilfe. Was bedeutet Notwehr eigentlich genau? Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen und rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden. Dabei gelten bestimmte Voraussetzungen. Erstens, es muss ein gegenwärtiger Angriff vorliegen. Das heißt, der Angriff findet gerade statt, steht unmittelbar bevor oder dauert noch an. Zweitens, der Angriff muss rechtswidrig sein. Also er verstößt gegen geltendes Recht und widerspricht der Rechtsordnung. Drittens, die Verteidigungshandlung muss erforderlich sein. Das bedeutet, sie muss geeignet sein, den Angriff zu beenden, das mildeste Mittel darstellen und den geringsten Schaden verursachen. Viertens, die Notwehr muss sich gegen einen sogenannten notwehrfähigen Angriff richten und es muss sich um den Schutz bestimmter Rechtsgüter handeln. Dazu zählen das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die persönliche Freiheit, die Ehre und das Eigentum. Im bürgerlichen Gesetzbuch wird ergänzend zur Notwehr auch die sogenannte Nothilfe geregelt. Das bedeutet, nicht nur zur Verteidigung der eigenen Person darf Notwehr angewendet werden, sondern auch um anderen Menschen in akuten Gefahrensituationen zu helfen. Jetzt bist du dran, wir wiederholen das Gelernte mit Denkpausen. Sprich gern laut oder im Kopf mit. Frage 1. Was versteht man unter Notwehr? Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden. Frage 2. Wann liegt ein gegenwärtiger Angriff vor? Wenn der Angriff gerade stattfindet, unmittelbar bevorsteht oder noch andauert. Frage 3. Was bedeutet rechtswidrig? Der Angriff verstößt gegen geltendes Recht und widerspricht der Rechtsordnung. Frage 4. Was bedeutet Erforderlichkeit der Verteidigung? Die Verteidigung muss geeignet sein, den Angriff zu beenden, das mildeste Mittel darstellen und den geringsten Schaden verursachen. Frage 5. Welche Rechtsgüter dürfen durch Notwehr geschützt werden? Das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die persönliche Freiheit, die Ehre und das Eigentum. Frage 6. Was ist der Unterschied zwischen Notwehr und Nothilfe? Notwehr schützt die eigene Person. Nothilfe bedeutet, man hilft einer anderen Person, die angegriffen wird, mit den gleichen Mitteln wie bei Notwehr. Nun widmen wir uns einem weiteren wichtigen Bereich, dem Selbsthilferecht nach dem bürgerlichen Gesetzbuch. Du erfährst jetzt, was unter allgemeiner Selbsthilfe, Selbsthilfe des Besitzers und Selbsthilfe des Besitzdieners zu verstehen ist und unter welchen Voraussetzungen du im Sicherheitsdienst handeln darfst. Fangen wir mit der allgemeinen Selbsthilfe an, geregelt in § 229 des bürgerlichen Gesetzbuches. Wenn jemand dein Recht vereitelt, zum Beispiel durch Wegnahme, Beschädigung oder Zerstörung einer Sache, darfst du unter bestimmten Bedingungen selbst eingreifen. Voraussetzung: Es besteht Fluchtgefahr oder die Identität der Person ist nicht sofort feststellbar. Außerdem muss keine staatliche Hilfe unmittelbar erreichbar sein. Wichtig: Dein Handeln muss verhältnismäßig sein. Ohne dein Eingreifen würde sonst die Durchsetzung deines Anspruchs verhindert oder stark erschwert werden. Nun zur Selbsthilfe des Besitzers. Geregelt in § 859 des bürgerlichen Gesetzbuches. Wurde dir Besitz durch verbotene Eigenmacht entzogen oder gestört, hast du ein Selbsthilferecht. Du darfst dich verteidigen oder deinen Besitz sofort wieder zurückholen. Beispiel: Jemand entreißt dir deinen Rucksack im Vorbeigehen. Du darfst ihn dir direkt zurückholen, solange du angemessen handelst. Weiter geht es mit Paragraph 860 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Die Selbsthilfe des Besitzdieners. Auch Personen, die im Auftrag anderer Besitz ausüben, zum Beispiel Sicherheitskräfte, dürfen sich gegen verbotene Eigenmacht mit angemessener Gewalt wehren. Voraussetzung: Es muss sich um frische Tat handeln, also um einen unmittelbaren Übergriff. Du darfst dann die tatsächliche Gewalt im Namen des Besitzers ausüben. Merke dir: Selbsthilfe ist nur in engen Grenzen erlaubt. Dein Handeln muss immer angemessen, verhältnismäßig und erforderlich sein. Du ersetzt niemals die Polizei, sondern handelst in Ausnahmefällen zur Wahrung deines Rechts. Damit hast du die drei Formen der Selbsthilfe kennengelernt. Die allgemeine Selbsthilfe nach § 229, die Selbsthilfe des Besitzers nach § 859 und die Selbsthilfe des Besitzdieners nach § 860 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Jetzt bist du dran. Ich stelle dir ein paar Wiederholungsfragen und lasse dir danach Zeit, selbst die Antwort zu finden. Wenn du möchtest, kannst du laut mitsprechen oder leise im Kopf. Nach jeder Pause sage ich dir die richtige Antwort. Erste Frage: Was besagt die allgemeine Selbsthilfe nach § 229 des Bürgerlichen Gesetzbuches? Man darf eine Wegnahme oder Beschädigung verhindern, wenn jemand fliehen könnte, die Identität unklar ist und keine Polizei verfügbar. Nächste Frage: Was bedeutet Selbsthilfe nach § 859 des Bürgerlichen Gesetzbuches für Besitzer? Man darf sich mit angemessener Gewalt gegen Besitzstörung oder Besitzentzug wehren, auch sofort zurückholen. Und weiter geht's. Was regelte § 860 des Bürgerlichen Gesetzbuches über den Besitzdiener? Ein Besitzdiener darf sich bei verbotener Eigenmacht nur auf frischer Tat mit Gewalt wehren, aber nur im Namen des Besitzers. Letzte Frage: Was versteht man unter verbotener Eigenmacht? Verbotene Eigenmacht ist eine widerrechtliche Handlung, bei der jemand den Besitz eines anderen stört oder entzieht. Wir machen weiter mit einem weiteren wichtigen Teil der Jedermannsrechte. Dem Defensivnotstand nach § 228 des Bürgerlichen Gesetzbuches und dem Aggressivnotstand nach § 904 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Beide Regelungen erlauben es dir, in Gefahrensituationen rechtzeitig zu handeln, selbst dann, wenn dabei eine fremde Sache beschädigt oder beeinflusst wird. Was genau das bedeutet, worin der Unterschied liegt und was du dabei beachten musst, erfährst du jetzt. Hör gut zu und wir gehen das wie immer Schritt für Schritt durch. Dann wiederholen wir gemeinsam das Wichtigste. Los geht's wie immer mit dem normalen Vorsprechen. Höre einfach gut zu und lasse die Inhalte in Ruhe auf dich wirken. Danach folgt die Wiederholung mit Pausen, damit du alles besser verinnerlichst. Defensivnotstand, § 228 Bürgerliches Gesetzbuch. Ein Defensivnotstand liegt vor, wenn eine Sache beschädigt oder zerstört wird, um eine gegenwärtige Gefahr von einer anderen Sache abzuwenden. Dabei muss die Maßnahme geeignet sein, das mildeste Mittel darstellen und im Verhältnis zur Gefahr stehen. Wer im Defensivnotstand handelt, muss also mit seiner Handlung eine Gefahr abwehren, die von einer anderen Sache ausgeht. Grundsätzlich haftet man dabei nicht für den entstandenen Schaden, es sei denn, man hat die Situation selbst verursacht. Aggressivnotstand, § 904 Bürgerliches Gesetzbuch. Beim Aggressivnotstand wird auf eine fremde Sache eingewirkt, um eine gegenwärtige Gefahr von sich selbst oder einer anderen Person abzuwenden. Der Eigentümer der betroffenen dritten Sache kann diese Maßnahme nicht verbieten. Wichtig ist: Die Handlung muss geeignet sein, das mildeste Mittel darstellen und verhältnismäßig zur Gefahr sein. Wiederholungsfragen mit Pause. Was ist ein Defensivnotstand? Ein Defensivnotstand liegt vor, wenn eine Gefahr durch die Beschädigung oder Zerstörung einer fremden Sache abgewendet wird. Wann haftet man beim Defensivnotstand für den Schaden? Wenn man die Gefahr selbst verschuldet hat. Was ist ein Aggressivnotstand? Ein Aggressivnotstand erlaubt das Einwirken auf eine fremde Sache, um eine Gefahr von sich oder anderen abzuwenden. Was darf der Eigentümer der betroffenen Sache im Aggressivnotstand nicht tun? Er darf die Maßnahme nicht verbieten. Was muss bei beiden Notständen immer beachtet werden? Die Maßnahme muss geeignet, verhältnismäßig und das mildeste Mittel sein. Gut gemacht. Du hast die Unterschiede zwischen Defensiv- und Aggressivnotstand kennengelernt. Der rechtfertigende Notstand, § 34 Strafgesetzbuch. Jetzt schauen wir uns einen weiteren wichtigen Paragraphen an, den rechtfertigenden Notstand. Stell dir vor, du musst in einer Notsituation handeln, obwohl du dadurch ein Gesetz übertrittst. § 34 Strafgesetzbuch erlaubt das, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Wir gehen das Schritt für Schritt durch. Danach kannst du die Folge wieder mitsprechen und in den Wiederholungsfragen testen, ob du alles behalten hast. Los geht's! Was steht im § 34 Strafgesetzbuch? Der rechtfertigende Notstand erlaubt eine Tat, wenn eine gegenwärtige Gefahr nicht anders abwendbar ist und ein höherwertiges Rechtsgut geschützt wird. Wichtig, die Gefahr muss aktuell sein, also gerade stattfinden, unmittelbar bevorstehen oder noch andauern. Es muss ein geschütztes Rechtsgut betroffen sein, zum Beispiel Leben, Gesundheit, Freiheit, Ehre, Eigentum oder Hausrecht. Nur dann ist eine Handlung erlaubt, die ein anderes Rechtsgut verletzt, wenn das geschützte Interesse deutlich überwiegt. Jetzt bist du dran. Wir wiederholen das Ganze langsam, mit Pausen. Ich spreche, du hörst mit oder sprichst gleich mit. § 34 Strafgesetzbuch, rechtfertigender Notstand. Die Gefahr muss gegenwärtig sein und unabwendbar. Es muss ein geschütztes Rechtsgut betroffen sein. Zum Beispiel Leben, Gesundheit, Freiheit, Ehre, Eigentum, Hausrecht. Das geschützte Rechtsgut muss deutlich überwiegen. Nun kommen wir zu den Wiederholungsfragen. Mit Antwortpause. Was bedeutet rechtfertigender Notstand? Es ist eine gesetzlich erlaubte Handlung, um eine gegenwärtige Gefahr abzuwenden, wenn das geschützte Rechtsgut wichtiger ist als das Verletzte. Wann liegt eine gegenwärtige Gefahr vor? Wenn sie gerade passiert? Unmittelbar bevorsteht oder noch andauert. Welche Rechtsgüter dürfen durch § 34 Strafgesetzbuch geschützt werden? Zum Beispiel Leben, Gesundheit, Freiheit, Ehre, Eigentum oder Hausrecht. Wann ist eine Handlung durch § 34 Strafgesetzbuch gerechtfertigt? Wenn sie notwendig ist, um ein höherwertiges Rechtsgut zu schützen und keine mildere Möglichkeit besteht. Zusammenfassung: Der rechtfertigende Notstand ist eine wichtige Ausnahme im Strafrecht. Er erlaubt Eingriffe in Rechte anderer, wenn eine akute Gefahr nur so abgewendet werden kann und das geschützte Gut deutlich schwerer wiegt. Damit kennst du jetzt auch § 34 Strafgesetzbuch. Du bist wieder ein Stück sicherer in deinem Wissen über die Jedermannsrechte. Jetzt schauen wir uns zwei besondere Fälle an, die Notwehrüberschreitung und den entschuldigenden Notstand. Beides sind Situationen, in denen eine eigentlich rechtswidrige Handlung dennoch entschuldbar oder straffrei sein kann. Hör gut zu und wie immer, am Ende gibt's ein paar Wiederholungsfragen zum Mitsprechen. Notwehrüberschreitung, § 33 Strafgesetzbuch. Eine Notwehrüberschreitung liegt vor, wenn jemand die Grenzen der Notwehr überschreitet. Zum Beispiel durch Verwirrung, Angst oder Schrecken. Das bedeutet, die betroffene Person hat in einer Gefahrensituation überreagiert, weil sie sich erschrocken oder überfordert gefühlt hat. Merke, in solchen Fällen liegt ein Entschuldigungsgrund vor. Das heißt, die Handlung bleibt zwar objektiv rechtswidrig, aber die betroffene Person kann strafrechtlich entschuldigt werden. Entschuldigender Notstand, § 35 Strafgesetzbuch. Der entschuldigende Notstand schützt Menschen, die in einer extremen Situation aus Angst um ihr Leben oder das Leben anderer handeln. Es geht um eine gegenwärtige Gefahr für das eigene Leben, die eigene Gesundheit oder die eigene Freiheit. Aber auch das Leben oder die Freiheit nahestehender Personen ist geschützt, also zum Beispiel Kinder, Ehepartner, Eltern oder enge Freunde. Die Gefahr muss unmittelbar bevorstehen und unabwendbar sein. Dann kann die sonst rechtswidrige Handlung entschuldigt sein. Ein Beispiel: Eine Sicherheitskraft schlägt eine Tür ein, um ein Kind aus einem brennenden Haus zu retten. Obwohl das normalerweise eine Sachbeschädigung wäre, bleibt sie in diesem Fall straffrei. Kommen wir jetzt zu den Wiederholungsfragen mit Denkpause. Frage 1: Wann liegt eine Notwehrüberschreitung vor? Wenn jemand die Grenzen der Notwehr überschreitet, aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken. Frage 2: Was bedeutet entschuldigender Notstand? Er erlaubt eine sonst rechtswidrige Handlung, wenn es um die Rettung von Leben, Gesundheit oder Freiheit geht und die Gefahr gegenwärtig, unmittelbar und unabwendbar ist. Frage 3: Für wen gilt der Schutz beim entschuldigenden Notstand? Für sich selbst, aber auch für nahestehende Personen. Zum Beispiel Ehepartner, Kinder, Eltern oder enge Freunde. Gut gemacht! Du hast jetzt auch diese zwei Sonderfälle der Jedermannsrechte kennengelernt. Bis bald und bleib sicher!